Die Europäische Union wird immer dann gerufen, wenn sie was gut macht. Sie wird gescholten, wenn sie scheinbar was falsch macht. Und es war nie die nationale Ebene, die hier irgendwie zu dem Scheitern oder so beigetragen. Da müssen wir ein bisschen mit aufhören. Das würde dann eine bessere europäische Öffentlichkeit, von der wir alle träumen, erzeugen können.
Willkommen zu Folge 94 von ErstStimme. In weniger als 2 Wochen dürfen rund 350 Millionen Menschen in der EU über ein neues Europaparlament abstimmen. Wie wird das demokratische Herzstück Europas danach aussehen? Welche Themen müssen die Institutionen angehen? Und wie kann die Erweiterung der EU vorangehen, gerade mit Blick auf die Ukraine? Darüber spreche ich in dieser Folge von ErstStimme mit Jochen Richter. Er hat über viele, viele Jahre Einblicke in die Arbeit der EU gewonnen, unter anderem in den Kabinetten von 2 Kommissaren und im Europäischen Parlament selbst. Heute betrachtet er die Europapolitik aus der noch internationaleren Sicht, als Vorsitzender des Global Security Forums, das zum Think Tank Diplomatic Council gehört. Mein Name ist Sandra Wahle und ich bin freie Journalistin. Dankeschön erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch heute und für ErstStimme.
Ich danke ganz herzlich.
Ich würde Ihnen ganz gerne, wir haben ja mehrere, ich sag mal, kompliziertere Themenfelder heute zu besprechen. Wir haben uns eine Menge vorgenommen. Ich würde ganz gerne erstmal einen sehr leichten Einstieg wählen und Ihnen die Frage stellen, welches ist denn eigentlich Ihr Lieblingsland in der EU? Gibt es eins, mit dem Sie besonders schöne Erinnerungen verbinden oder wo Sie besonders gerne hinfahren?
Oh mein Gott, das ist wirklich gar keine einfache Frage, muss ich sagen, weil ich in einer ganzen Reihe Ländern glücklicherweise sowohl beruflich als auch privat sein durfte. Und mein Herz im Moment, muss ich ehrlicherweise gestehen, schlägt noch außerhalb der Europäischen Union, nämlich in der Ukraine. Und das aus 2 Gründen. Zum einen, weil wir eine junge Dame bei uns im Mai 2022 zu Hause aufgenommen haben, die vor den Wirren und Irren geflohen ist und die jetzt sozusagen ein Teil unserer Familie geworden ist. Und ich auf der anderen Seite an der Katholischen Universität in Lviv einen wunderbaren Kurs bereite und dort im Januar auch selber war. Ja, sonst in Europa, mein Gott, es gibt so viele wunderschöne Plätze. Das Schönste ist natürlich, wenn man in der Lage ist, hier und da, kann ich natürlich nur sehr begrenzt, in der Landessprache mit den Menschen sprechen zu können. Das gibt ganz andere Türen, die sich da öffnen, die Herzen gehen ganz anders auf in den Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenige Menschen tun können, zum Teil auch vielleicht, aber was wir vielleicht viel häufiger tun sollten.
Ich habe diese Frage jetzt bewusst als leichten Einstieg betitelt, wohl wissend, dass es nicht so eine leichte Frage ist, weil ich gebe Ihnen da völlig recht. Es gibt wirklich so viele schöne Ecken. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe mich sehr in Südtirol verliebt. Ich habe mir aber aufgrund Ihrer Biografie schon gedacht, dass Sie möglicherweise mit der Ukraine antworten. Wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn man sich so Ihren Lebenslauf anschaut, dann fällt auf, dass Sie schon sehr früh oder dass Sie sehr, sehr lange schon für das, ich sag mal, europäische Projekt gearbeitet haben. Was fasziniert Sie denn so, dass Sie sich so lange dafür eingesetzt haben, beziehungsweise es ja immer noch tun?
Naja, ich glaube, es ist vielleicht für manche Menschen schwer zu verstehen, auch wenn wir eben diese Kriegssituation im Osten Europas haben. Aber diese faszinierende Idee, dass kurz nach dem Krieg, es war ja nun wirklich ziemlich kurz nach dem Krieg, diejenigen Länder, die sich vorher über Jahrhunderte gegenseitig bekämpft haben, an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, das kann so einfach nicht weitergehen, die finde ich auch heute noch faszinierend. Selbst wenn wir versuchen würden, was ja fast unmöglich ist, diesen Konflikt, den wir gerade am Rande angesprochen haben, auszublenden. Und es gäbe ja noch so wahnsinnig viele Konflikte, die in der Welt im Moment im Gange sind, auch wenn sie zum Teil überhaupt nicht im Fokus sind. Und diese Idee, durch Kooperation, durch Ausgleichung, durch Kompromiss weiterzukommen, als zu versuchen, dass derjenige oder diejenigen, die die stärkere Hand haben, die Oberhand behalten, Das finde ich eigentlich nach wie vor faszinierend. Und das war ja auch und ist nach wie vor der Grundgedanke in all den anderen internationalen Organisationen, ob es die UN, die WTO oder die WHO sind. All diejenigen versuchen mit allen Schwierigkeiten, die wir heute haben, da könnten wir ja ganze Seminare drüber machen, immer noch zu sagen, Kooperation ist besser, als wenn wir versuchen, wer kann denn den Arm des anderen stärker nach unten drücken.
Vor dem Hintergrund, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Europawahl?
Mit gar nicht so schlechten Gefühlen, wie man das manchmal den Eindruck bekommen könnte, wenn man Zeitungen liest, wo, ich sage das jetzt ganz bewusst ein bisschen provokativ, den Eindruck hat, es ist schon ausgemacht, dass die rechten Kräfte die absolute Oberhand gewinnen werden in dem nächsten Parlament. Das halte ich also für völlig vermessen. Es gibt sicherlich viele Menschen, die sich noch im Moment Gedanken machen, wähle ich überhaupt, was ich schade finde. Aber da können wir auch gleich nochmal eine Minute drüber nachdenken. Und manche Menschen eben sagen, ich weiß noch gar nicht, wo ich mein Kreuz mache. Und insofern warten wir mal in Ruhe ab, wie das Ganze ausgeht. Wir erleben ja im Moment, dass auch in Europa noch ganz viele Steine hin und her geschoben werden. Wenn wir jetzt gerade hingucken, dass in Großbritannien gerade gestern zu aller Überraschung Neuwahlen ausgerufen sind. Ich glaube, viele andere Regierungen sind in schwerem Fahrwasser. Da gucken wir weit über Deutschland hinaus. Wir gucken in die Niederlande, wir gucken in die Situation in Spanien, die sehr volatil ist, und man könnte noch weitere nennen. Und insofern ist vielleicht die europäische Zusammenarbeit trotz aller Schwierigkeiten immer noch ein guter Sicherheitsanker, der uns irgendwo immer wieder zusammenbringt. Und das hat ja gerade die Situation nach dem Kriegsausbruch gezeigt, dass eben Europa mit allen Komplikationen, die Leute schauen viel zu sehr immer auf diese Negativpunkte, wir den Zusammenhalt geschaffen haben und ihn bis heute wiederum mit Fehlern, die wir dann feststellen oder Unzulänglichkeiten, aber irgendwo stehen wir doch zusammen, haken uns immer wieder unter und sagen, nein, Kooperation ist besser, als das Recht des Stärkeren gelten zu lassen.
Was genau macht Sie denn da so sicher oder was gibt Ihnen das Gefühl, dass eben genau dieser Rechtsruck, wo Sie ja gesagt haben, berechtigterweise, dass der ein bisschen ausgemacht zu sein scheint, dass der eben nicht eintritt?
Also ich habe einen ganz lieben Kollegen, der macht seit 20 Jahren nichts anderes als Wahlanalysen, Wahlvoraussagen zu machen. Und ich habe dem seine Zahlen sehr intensiv verfolgt und auch diesmal verfolgt. Und alle Zahlen, die man auch in den seriösen Netzwerken von allen Analysten sehen kann, sagen eigentlich voraus, dass die demokratische Mitte immer noch eine große, große Mehrheit behalten wird. Und ich weiß um das Argument sozusagen, wo soll die Brandmauer sein nach rechts, wie kann die aussehen? Aber schauen wir doch einfach mal auf die Fakten. Extrem Rechten, und da muss man jetzt sicherlich wieder nuancieren, wen rechnen wir alles ein oder nicht. Das können wir uns vielleicht im Moment sparen, weil das auch ein bisschen vermessen ist, wen wir da jetzt einbeziehen oder nicht. Aber Fakt ist, die sind sich ja untereinander gar nicht einig. Und das ist ja auch hervorragend das Signal von gestern, dass nun die Le Pen-Organisation nicht mehr mit der AfD kooperieren will. Finde ich eigentlich eine gute Nachricht für uns, so kurz vor den Wahlen. Und dann schauen wir einfach mal. Wir sollten also als Demokraten vielleicht eher fragen, was passiert denn eigentlich da gerade? Warum sind auch gerade für junge Menschen denn auf einmal diese Parteien so interessant? Was machen die demokratischen Parteien falsch? Oder warum finden sich junge Menschen in den traditionellen Parteien nicht mehr so repräsentiert, wie das sein müsste? Wenn ich da einen Satz anfügen darf, wenn ich darüber mit einem Studierenden diskutiere, dann nehme ich schon wahr, dass die Art, wie ich Politik kennengelernt habe, wie ich in dem Alter war, für diese Menschen heutzutage nicht mehr wirklich attraktiv ist.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Europawahl an sich schauen und diese, ja, nennen wir es einfach mal ganz neutral, vielleicht Stimmung jetzt im Vorfeld der Europawahl. Wenn Sie auf die ganz normale Bevölkerung, den ganz normalen Wahlberechtigten schauen, merken Sie da eine Art Wahleuphorie? Merken Sie in Ihrem, gut, in Ihrem Umfeld ist das vielleicht nicht repräsentativ, aber merken Sie, dass darüber gesprochen wird, dass das ein Thema ist? Oder glauben Sie eher, da fehlt noch so ein bisschen der der Anschub, dass die Leute sich auch motiviert fühlen, zur Wahl zu gehen und ihr Kreuzchen zu machen.
Da haben Sie sicherlich einen Punkt. Nein, leider gibt es keine Euphorie. Das liegt aber auch daran, dass wir im Moment wieder ja, ziemlich für die Menschen wahrscheinlich nicht nachvollziehbar wirre Diskussionen haben. Wer sind denn jetzt eigentlich die Namen? Wer sind denn die Kandidaten? Und natürlich lese ich, dass einige, die das Modell erfunden haben, jetzt sagen, ja, natürlich, Halleluja, das Spitzenkandidatenmodell existiert noch. Formal existiert es ja, aber das, was wir zumindest zu Zeiten von einem Herrn Juncker und Herrn Schulz erlebt haben, dass Namen und das berechtigterweise weit über Deutschland hinaus bekannt waren den Menschen und sagen, das sind die Köpfe, das sind diejenigen, die für ein Programm stehen, das haben wir im Moment eben nicht. Und wie das ausgehen wird, weiß ja heutzutage noch niemand. Die Kräfteverhältnisse. Da hatten wir ja gerade schon über die europäische Instabilität, regierungsseitig gesprochen, sind sicherlich auch noch nicht ausgemacht, was den Nominierungsprozess angeht. Und ob ein nächstes Parlament potenziell eine Kandidatin oder Kandidaten, der dann plötzlich wieder aus dem Hut gezaubert wird, wie beim nächsten Mal, tatsächlich diesmal ablehnen würde, das sehe ich im Moment auch noch nicht. Also was uns fehlt, ist sozusagen das, was ja ein nationalen und selbst einen regionalen Wahlkampf ausmacht, nämlich dass ich weiß, hier steht nicht nur die Gruppierung A oder B zur Rede, sondern da gibt es auch eine Person. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht ganz so machen wie in den USA, dass also nur noch die Person im Vordergrund steht. Aber wenn ich kein Gesicht sozusagen zu dieser Diskussion tun kann, wird es, glaube ich, schwierig. So jedenfalls haben wir über die letzten Jahrzehnte Demokratie erlebt.
Abgesehen von den Personen, was sind denn die großen Themen, die nach der Wahl entscheidend sein werden? Was glauben Sie?
Ich glaube, den Menschen ist schon ein Stück weit klar, dass die nächste Wahl zumindest zwei Dinge sehr deutlich entscheiden wird. Das eine ist, wie gehen wir mit unserer Ambition um, dass wir in Europa entscheidend mit dazu beitragen wollen, ob die grüne Transformation funktionieren kann oder nicht. Und da gibt es, glaube ich, im Parteienspektrum sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube, den Menschen ist das nicht mehr egal. Wir haben die Flut gerade in Deutschland erlebt. Es
Mal
war
wieder.
so erträglich, sagen wir mal, für die Menschen, die davon betroffen waren, natürlich überhaupt nicht. Muss man ja auch ganz klar feststellen. Und auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass die Herausforderungen, die Anforderungen an die Wirtschaft, an die Menschen selber, was sie an Engagement einbringen müssen, was sie gegebenenfalls an ihrem Lebensstil ändern müssten, sollen, wie die Politik damit umgehen soll, das ist den Menschen alles nicht egal. Wir erklären es vielleicht nicht besonders gut, wenn wir ehrlich sind. So, das ist die eine Frage, die, glaube ich, schon heftig in dem nächsten Europäischen Parlament und in den Regierungen etc. Diskutiert werden wird. Und das sollten die Menschen sich, glaube ich, schon überlegen, bei wem sie da meinen, das Kreuzchen zu machen. Was die einzelnen Parteien wollen, glaube ich, ist relativ deutlich.
Ja.
Das zweite Thema ist natürlich eine mögliche oder auch noch in Rede stehende Erweiterung der Europäischen Union. Dieses Versprechen, das habe ich ja selber sehr hautnah vor 20 Jahren oder über 20 Jahren im Anlauf zur 2004, 2007 Erweiterung erlebt, hatten wir schon mal auf dem Tisch. Damals war es ja vielen auch eine moralische Verpflichtung. Das spüren wir heute wieder. Nur das Famose ist, all die Fragen, die wir vor 2004 auf dem Tisch hatten, nämlich wie soll eine noch größere Kommission aussehen? Wie soll eine Europäische Union dann in Zukunft funktionieren? Wie gehen wir mit den ganzen Finanztöpfen um, vor allen Dingen Agrar und Kohäsion und so weiter? Das sind alles Fragen, die wir seinerzeit nicht hinlänglich beantwortet haben und wo wir heute auch wieder schwanken, wie sollen wir denn da damit umgehen? Ach, das ist ja alles so schwierig und jetzt gibt es noch mehr, die Interessen dabei haben. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir im Moment immer die Schwierigkeiten in den Vordergrund schieben, anstatt zu schauen, dass doch eine ganze Reihe von interessanten Vorschlägen auf dem Tisch liegen. Und dann muss man darüber diskutieren, so kontrovers wie das ist.
Jetzt ist es natürlich, und das wissen wir oder haben wir zum Beispiel zuletzt gesehen an der Einigung zum Migrationssystem. Da habe ich gedacht, bis es zu dieser Einigung gekommen ist, hat es ja unglaublich lange gedauert. Und das ist ja auch keine, mit der alle durch die Bank zufrieden sind. Es war halt ein Kompromiss. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, mit welchen, es wird ja immer so schön gesagt, in welchen multiplen Krisen sich Europa befindet, ist Europa dann für diese Krisen gewappnet, wenn gemeinsame Entscheidungen, also Sie merken, ich spiele das Einstimmigkeitsprinzip an, wenn das alles immer so lange dauert, jetzt ganz einfach gesagt, müssen wir nicht schneller handeln können?
Drei Sätze dazu. Erst einmal, grundsätzlich, wir sollten schneller handeln können. Punkt 1. Punkt 2, nicht immer schneller handeln bedeutet, eine gute Lösung zu finden. Und ich will das an Folgendem klar machen. Also die längste Einigung in Europa war das europäische Patentrecht. Das hat 30 Jahre gedauert. Mit dem Kompromiss ist immer noch nicht alles zufrieden und trotzdem funktioniert es einigermaßen. Die Fragen, die wir heute auf dem Tisch haben, sind sicherlich sehr komplex. Ich halte nicht da viel davon, immer wieder das Lied zu singen, heute ist alles komplexer, als es jemals war. Das stimmt nicht. Und gerade die Migrationsfrage ist eine mit so vielen Ecken. So, und wir haben im Moment bei der Migrationsfrage, aber das ist auch so bei der Frage, wie gehen wir mit dem Haushalt um? Das ist auch bei der Frage, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen in außenpolitischen Fragen, eben sehr vielfältige Meinungen. Und ich finde, wir müssen es auch zulassen, dass Diskussionen dauern. Und mit der Dauer kommt vielleicht auch die Einsicht, dass der andere ja vielleicht nicht ganz so falsch liegt und führt dazu, dass ich nochmal drüber nachdenke, wo ich denn nachjustieren kann. Und wo ich vielleicht dann ein Stück weit wieder auf den potenziellen Kompromiss zugehen kann. Und insofern, mein Eingangssatz widerspricht natürlich dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, wir müssten schneller werden. Zum Einstimmigkeitsprinzip muss man Folgendes sagen. Die Diskussion haben wir ja schon seit längerem. Und vielleicht hätten wir hier früher agieren sollen, können, ist schwer zu sagen. Weil jetzt werfen uns natürlich einige, ich will gar nicht beurteilen, ob das zu Recht oder Unrecht ist, vor, dass wir sie sozusagen mundtot machen wollen, weil wir, ja, weil wir sozusagen sagen, wir sind mit deiner Meinung nicht einig. Es gab ja diesen berühmten Kompromiss, wo so ein gewisses Land den Raum verlassen hat. Und ich glaube, alle haben mit Recht gesagt, das kann man nicht ewig wiederholen. Kommen wir aus der dahinterliegenden Grundsatzdiskussion einfach wieder raus? Nein, das sehe ich nicht. Aber wir sollten dann auch nicht sagen, ohnehin geht das in diesem Kontext ja nicht, weil wir niemanden aus der EU hinauswerfen können. Aber wir sollten auch nicht das Signal senden, mit dir reden wir nicht mehr. Dann verlassen wir nämlich auch den demokratischen Boden.
Wie könnte ein schnelleres Reagieren denn trotzdem aussehen?
Zum Teil funktioniert das über die sogenannte intergouvernementale Methode, also das heißt, dass die Willigen schneller zusammenarbeiten und die anderen dann folgen. Da muss man sehr aufpassen, ob die anderen dann nachher noch folgen oder nicht. Die Diskussion, glaube ich, ist mitten im Gange. Und wie wir jetzt gerade bei der Palästina-Frage, die wir glücklicherweise heute ausgeblendet haben, gesehen haben, gibt es eben jetzt wieder auch einen Zug, der da im Gang ist. Und ich lese, wie alle sehr nervös darüber werden, dass jetzt einige Länder vorpreschen. Ich darf daran erinnern, wir hatten die gleiche Situation mit dem Kosovo. Also, was wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen müssen, das habe ich jetzt gerade bei meiner Vorlesungsreihe in der Ukraine gemacht, viele der Fragen, die wir auf dem Tisch haben, die haben wir schon seit ganz, ganz lange auf dem Tisch. Ja, also ich nenne mal nur eine herrliche Serie von Karikaturen, die ich dann gefunden habe, dass also auch die Erweiterung der Europäischen Union schon in den 1960ern mit entsprechenden Zeichnungen sozusagen als die nicht beherrschbare Frage gezeichnet wurden. Wir haben immer, wir Menschen sind halt so, wir haben Angst vor Veränderungen. Das ist vielleicht auch ein normaler Schutzmechanismus. Und die Union, finde ich, hat immer wieder dazu beigetragen, manchmal sehr merkwürdige, aber Kompromisse zu finden. Also mache ich einfach nochmal den Aufruf an alle, die uns zuhören, gehen Sie bitte zur Wahl. Machen Sie, also jetzt vielleicht nicht irgendwo, aber fast irgendwo, Ihr Kreuzchen.
Wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, dass Sie einen persönlichen Bezug zur Ukraine haben. Können Sie vielleicht noch mal erklären, wie der genau aussieht und warum Sie da eine Vorlesungsreihe gemacht haben? Also wie ist es dazu gekommen?
Das ist durch einen ganz merkwürdigen Zusammenhang gekommen. Also ich saß auf einer Sicherheitskonferenz, an der ich teilnehmen konnte, und durch Zufall saß ein Professor dieser Universität neben mir, der an dieser Konferenz teilnahm. Dann kamen wir ins Gespräch und ich hatte ihm von der Aufnahme der jungen Dame, die aus einem ganz anderen Bereich in der Ukraine kam, erzählt. Und auf einmal zerrte er mich auf, sozusagen am Arm raus und sagte, wir müssen telefonieren, wir müssen telefonieren. Und der Studiendirektor hatte wohl schon dieses Programm im Auge, zu sagen, wir müssen mehr lernen, was die EU ist und was das bedeutet, ob wir potenziell ein Mitglied werden. Und das Schöne an dieser Vorlesungsreihe ist, dass in diesem Kurs eben nicht nur Studierende sind, sondern da sind ganz viele Menschen aus der Zivilgesellschaft. Ich habe am Anfang sogar Menschen gesehen, von denen ich vermuten muss, dass sie zum Teil irgendwo an der Front waren, weil ich also Uniformen auf dem Video sehen konnte. Und die Menschen, die mir Fragen stellen, außerhalb der Studenten, die wollen eben auch konkret heißen, wie können wir diesen Diskussionsprozess, der da im Land stattfindet, beeinflussen? Und das ist ganz wichtig, weil genauso wie das in meinem Buch, das ich ja im Rückblick auf den rumänischen Beitritt veröffentlicht habe, eben es ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Lesen dieser Mitgliedschaft oder dieser potenziellen Mitgliedschaft gibt. Die einen sagen, das wird der Himmel, und die anderen sagen, um Gottes Willen, das wird das Ende unserer Unabhängigkeit sein. Das ist ja genau das, was wir im Moment in einigen osteuropäischen Ländern erleben, dass all die Konflikte, die man eben in dieser Übergangsphase unter den Teppich gekehrt hat, dass man die jetzt wieder hochbrechen sieht. Wir müssen diesem Land der einen Seite das, die Zeit geben, sich wirklich darauf vorzubereiten und zu diskutieren, was ist akzeptabel und nicht. Auf der anderen Seite sage ich eben auch sehr deutlich, wir haben eine Situation, wo natürlich die EU am längeren Hebel sitzt, um das mal ziemlich deutlich auszudrücken. Also viel Verhandlungsraum über Übergangsfristen hinaus wird es dort nicht geben. Also man kriegt schon einen gewissen Hut übergestülpt, den man akzeptieren muss. Auf der anderen Seite, und das hat das Buch eben auch wieder gezeigt im Rückblick auf diesen Beitritt Rumäniens, Catherine Day, die damalige Generalsekretärin der Kommission, hatte sehr schön gesagt, die EU winkt immer mit der Karotte. Ja, und wenn wir uns jetzt sozusagen das Tier, was hinter der Karotte herläuft, weil es die gerne haben will, dann kann man das eine Weile machen. Aber irgendwann ist die Karotte nicht mehr süß genug, dass das Tier sozusagen dahinterherläuft. Was heißt das umgesetzt? Die Schwierigkeit, die wir in diesen Verhandlungen haben, ist, dass wir das Momentum nicht verlieren wollen. Das sehen wir ja im Moment in der Diskussion mit den Balkanstaaten. Ja, haben wir diese Staaten zum Teil schon verloren, weil es einfach jetzt schon weit über 10 Jahre dauert? Oder sind die noch nicht reif? Und dann kommt die viel spannendere Frage, ist die EU denn überhaupt sozusagen vorbereitet darauf, dass der Kreis der Teilnehmenden noch größer wird. So, und in diesem schwierigen Dreieck bewegen wir uns. Und die Zivilgesellschaft, die Gott sei Dank in der Ukraine sehr aktiv ist, die hält ein sehr genaues Auge darauf, ob die Politik hier nachkommt. Das ist natürlich alles im Moment verständlicherweise kriegsüberschattet. Und viele dieser Diskussionen werden in der Zukunft da noch einmal ziemlich heftig ausbrechen.
Ich fand es ganz interessant, dass Sie von Schwarz-Weiß-Denken gesprochen haben. Was sagen denn die, ja, sozusagen Schwarzdenker in der Ukraine? Also wovor haben die Angst, abgehängt zu werden?
Nein, ich gebe Ihnen zwei ganz konkrete Beispiele. Also wir haben ja selbst in Deutschland erlebt, dass der Zugang auf dem europäischen Markt für Agrarprodukte sehr große Sorgen ausgelöst hat. Und ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Europa gesagt hat, wir müssen der Ukraine irgendwie helfen, damit die Produkte, die eben vor allen Dingen traditionell nach Afrika gegangen sind, dass die auch wieder das Land verlassen können. dass daraus jetzt potenziell eine Gefahr für zumindest vermutet den polnischen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, es gibt ja noch mehr Länder, die damit ein Problem haben, für den polnischen Markt entstehen könnte, weiß ich nicht, ob man das nicht gesehen hat oder ob da irgendwas falsch gelaufen ist. Kann ich nicht beurteilen. Aber jetzt realisiert man natürlich, ja, wir sind ja ein Riesenprodukteur. Wenn wir jetzt in einem zukünftigen Szenario in der Europäischen Union wären, dann gibt es Berechnungen, kann man jetzt hinterfragen, aber nehmen wir sie einfach mal so, wie sie da stehen, dass aus dem heutigen europäischen Agrartopf die Ukraine bis zu 50% der Unterstützungsleistungen kriegen. Sie können vorstellen, dass einige in der Ukraine sagen, naja, das ist wahrscheinlich unrealistisch, das wird nicht so funktionieren. Also fragen sich viele, ja, gehen wir dann unter? Also kommt dann die große Übernahmewelle oder was heißt denn das für uns? Zweites Beispiel ist Energiepolitik. In dem Land gibt es ja nach wie vor eine starke Atomindustrie für die Energieversorgung, die hoffentlich auch unbeschadet bleibt. Aber auch hier kommen wir dann plötzlich mit Sicherheitsstandards und weiteren Anforderungen. Wir wissen ja noch nicht, wo wir dann zu dem Zeitpunkt mit unserer grünen Umwandlung in vielen Bereichen sind. Und dann kommt eben zum Beitritt zu sagen, naja, ihr habt jetzt noch x Jahre Zeit, um diesen und jenen Prozess umzustellen. Und das ist halt so, um das mal rheinisch salopp auszudrücken. Und jetzt kommt die große Frage für viele natürlich, ja, wie schmerzhaft wird das denn für uns? Und wenn wir uns in einem reichen Deutschland schon Gedanken machen, ob wir denn die Transformation sozial abgefedert genug gestalten können, dann können Sie sich vorstellen, dass in einem Land wie der Ukraine das noch viel härtere Fragen werden. Ja, und das sind die Fragen, die die Menschen sich stellen. Da machen die sich noch gar keine Gedanken um potenzielle Rechtsstaatsdiskussionen oder ob die Korruptionsbekämpfung schon richtig funktioniert oder nicht. Das sind dann ja noch viel tiefgreifendere Fragen. Letzter Satz dazu. Wir sehen ja selbst, dass in schon etablierten Ländern die Frage, ob die Korruptionsbekämpfung richtig funktioniert, ja, jetzt können wir ja selbst sagen, selbst in Deutschland eine Diskussion ist, wenn wir daran denken, dass die entsprechende Staatsanwältin ihren Posten in einem bestimmten Verfahren verlassen hat. Ja. Insofern sage ich auch immer
Ja.
zu den Studenten, Artikel 7 ist keine osteuropäische Problematik, das ist eine gesamteuropäische Problematik. Müssen wir immer wieder drauf schauen.
Ich würde Ihnen ganz gerne in Anbetracht der Zeit noch zwei letzte Fragen stellen. Und zwar, wir haben jetzt schon, Sie haben ja eben auch schon so einen kleinen Wahlaufruf gemacht. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen Problemen steht und fällt es natürlich auch einfach mit dem Rückhalt in der Bevölkerung. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Es gibt ja genügend Gründe, die EU gut zu finden. Da haben wir auch drüber gesprochen. Es gibt auch genug Punkte, die man kritisieren kann. Aber wie kriegen wir es denn alle gemeinsam hin, dass mehr Menschen denken, Europa bzw. die EU ist was, dafür möchte ich einstehen und damit identifiziere ich mich auch?
Ich glaube, es fängt sehr früh an. Und das ist, dass wir in den Schulen viel zu wenig über die Frage, wie so muss eine Gesellschaft organisiert werden, was bedeutet überhaupt Demokratie, gesprochen wird. Da könnte man dann wunderbar auch ein bisschen mehr darüber tun, wie denn die Europäische Union entstanden ist und warum wir uns versuchen immer wieder neu dort zusammenzufinden mit allen Schwierigkeiten, die wir haben. Da müssten wir dringend dran arbeiten. Das Zweite, das klingt jetzt ein bisschen nach Politikerschelte, aber das ist einfach ein Fakt. Wir müssen aufhören, dass Politiker, die in Brüssel einen Erfolg erzeugt haben, dann nach Hause gehen und sagen, das war mein Erfolg, ich habe hier dazu beigetragen und wenn etwas nicht so erfolgreich gelaufen ist oder uns das Projekt gerade in der Ausgestaltung nicht gefällt, sagen, Brüssel hat entschieden. Ja, in Brüssel, meine Damen und Herren, hat eben auch der entsprechende deutsche Vertreter oder Vertreterin mit am Tisch gesessen, möglicherweise nicht die Hand gehoben, weil das so vereinbart ist in der Regierung und so betrifft das ja auf alle Regierungen. Also Brüssel-Bashing ist ganz schlecht, weil das dann immer den Eindruck erhebt, man sei an dieser Entscheidung nicht beteiligt gewesen. Schauen Sie, wenn wir darauf schauen, was zu Beginn der Covid-Krise passiert ist, dass alle sozusagen in ihr EU-Büchlein geschaut haben und gesagt haben, ne, hat die EU nichts zu suchen, ist ja Gesundheitspolitik, ist nationale Zuständigkeit. Und 2 Minuten später haben alle nach Brüssel gesagt, ja, warum kriegt ihr das denn nicht hin? Dann hat es Brüssel fairerweise einigermaßen hinbekommen mit dem Impfstoff. Und jetzt holen wir gerade im Moment den ja, Baseballschläger sozusagen wieder raus und hauen der EU auf den Kopf und sagen, das ist ja alles so in so merkwürdigen Hinterzimmerdeals gelaufen. Es ist ja ganz fürchterlich. Die Konsequenz, die uns die Gesundheitsexperten sagen, ist eigentlich erschütternd. Nämlich erstens, wir haben aus dem Krisenmanagement wenig gelernt. Sie sagen uns auch, es wird wann auch immer die nächste Gesundheitskrise in irgendeiner Form geben. Das ist in der globalen Welt leider nicht auszuschließen. Und wir werden wahrscheinlich in gleicher chaotischer Weise wieder in diese Krise hineinlaufen, weil wir uns nicht darauf verständigen könnten, wie viel Materialien von was oder was auch immer wir vorhalten sollten, damit so etwas sich nicht wiederholt. Was ich damit
Ja.
sagen will, ist, die Europäische Union wird immer dann gerufen, wenn sie was gut macht, sie wird gescholten, wenn sie scheinbar was falsch macht. Und es war nie die nationale Ebene, die hier irgendwie zu dem Scheitern oder so beigetragen. Da müssen wir ein bisschen mit aufhören. Das würde dann eine bessere europäische Öffentlichkeit, von der wir alle träumen, erzeugen können.
Ja, da gehören auf jeden Fall mehr Schritte zu, das stimmt. Eine letzte Frage. Noch, ich weiß, ich laufe jetzt Gefahr, dass wir damit wieder sehr viel aufmachen, aber was müssen denn Rat, Kommission und Parlament nach der Wahl in Ihren Augen als erstes angehen?
Naja, vom Ablauf steht natürlich erstmal die spannende Frage ab, wer wird sozusagen Chef? Das ist ja nun in jeder Runde eine kriegsentscheidende Frage. Und hier wird es natürlich spannend, ob man sozusagen alle Köpfe, auch wenn sie vielleicht bis auf die derzeitige Kommissionspräsidentin nicht besonders bekannt sind, ob man die sozusagen alle schon aussortiert von vornherein. Und dann wieder mit irgendeinem Kandidaten kommt, der warum auch immer dann der Kompromiss ist. Also da, glaube ich, hat der Rat eine so hohe Verantwortung, nicht nur diese Entscheidung zu treffen. Da will ich auch gar nicht kommentieren, ob die unbedingt dann auf die eine oder andere Person hinauslaufen muss. Aber sie muss dann zumindest, wenn es eine andere wird, sehr, sehr gut erklärt werden. Und die nächste wird natürlich sein, um sehr schnell Deutlichkeit zu erzeugen, wie man mit den sicherlich ganz strategischen Fragen umgehen will, nämlich wo wollen wir hin in der Erweiterungsfrage, und die geht eben dann auch sehr deutlich über die im Vordergrund stehende Frage Ukraine hinaus. Wir müssen eine Perspektive oder eben was auch immer als Alternative benennen, wie wir mit den Balkanstaaten umgehen wollen. Wir können diese Länder nicht alleine lassen. Das erzeugt ein Vakuum, was heute ja schon erschreckend von Russland und zum Teil China gefüllt wird. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wir müssen uns klar werden, wie wir mit den Ambitionen, das Klima erhalten zu wollen, ich will jetzt gar nicht von Klimarettung, aber das Klima erhalten zu wollen für die nächste Generation umgehen und wie wir das sozial abfedern können. Und jetzt könnten wir ja noch ganz viele Themen, wie gehen wir mit KI um? Und wie wollen wir uns mit China aufstellen? Ja, Themen, die wir im Moment gar nicht auf der Platte haben, sozusagen, was ist unsere Vision in der Kooperation? Und ich unterstreiche Kooperation mit Afrika umgehen. Und letztes Thema, wie wollen wir mit einem sehr deutlich in seinem Selbstbewusstsein gesteigerten Südamerika umgehen, das für uns ein Handelspartner wäre, mit dem wir dringend ins Geschäft kommen müssten, also jetzt nicht im Sinne von Geschäften, sondern ins Benehmen kommen zu müssen, um dieses alte deutsche Wort zu benutzen.
Herr Richter, Sie haben gerade noch ganz viele Themen angesprochen. Ich gebe Ihnen absolut recht. Die konnten wir jetzt im Rahmen dieser Folge nicht ansprechen, aber glücklicherweise haben wir bei Erststimme ja ganz unterschiedliche Themen, die wir behandeln mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und da haben die schon oder haben viele von diesen Themen schon eine Rolle gespielt und werden es in Zukunft auch noch. Ich lade Sie aber jetzt schon mal herzlich ein für ein Folgegespräch, wo wir uns doch vielleicht dann mal mehr auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit der Europäischen Union beschränken können und uns vielleicht mal ein paar Visionen ausmalen können und mal ein bisschen vorwärtsgerichteter blicken. Ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich für die vielen Gedanken und für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich, Frau Wahle. Herzlichen Dank und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Herzlichen Dank.
Das war Folge 94 von ErstStimme. Die nächste Folge erscheint wieder in 2 Wochen, also am 12. Mai. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.